So, nach dieser kurzen Pause wollen wir uns nochmal mit dem Thema beschäftigen, wo ist denn das eigentlich, wo dieser ganze Kram funkt? Wir haben vorher schon gesehen, dass es den Mittelwellen- und Kurzwellenbereich gibt, den UKW-Bereich, wo Rundfunk stattfindet. Es gibt auch einen Bereich, wo diese kabellosen Mikrofone arbeiten. Das ist der 800-Megahertz-Bereich. Letztlich auch dort, wo dieses Funkthermometer funkt. Bisschen drüber. Im Prinzip gucken wir uns jetzt an den Bereich ab, wo das, womit wir fast täglich umgehen, nämlich das Handy arbeitet, das GSM-Netz. Ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, ist auf 900 MHz. GSM 900 findet man immer so, wenn man sich für ein Handy interessiert. Steht dann GSM 900 und GSM 1800. Relativ neuen Begriff habe ich da vorne noch eingefügt, nämlich LTE oder auch digitale Dividende. Diese Frequenzen wurden sehr ruckartig innerhalb der letzten anderthalb Jahre freigemacht. Hier müssen auch die kabellosen Mikrofone von Veranstaltungstechnik weichen. Das wird zur Internetversorgung genutzt. Allerdings haben wir als WLAN-Community hier gar nichts davon. Diese Frequenzen gehen auch noch nicht mal so an die klassischen wie Telekom und Versatel. Nein, an die traditionellen Mobilfunkanbieter. Also die, die früher mit dem Internet so gar nichts zu tun hatten. O2, Vodafone, E-Plus und Telekom. Die Frequenzen im unteren Band, also ja, die Antenne ist ja auch schon relativ klein, wie wir hier sehen, sind aber unter einem Gigahertz. Die breiten sich noch sehr gut hier durch die Wand aus. Also auch auf dem Land, durch einen Wald durch oder auch durch einen kleinen Buckel durch. Damit sind die deutlich besser geeignet als im 2,4 GHz-Band. Ne? Wenn ich durch einen Berg einfach schon mal durchkomme, dann kann ich sehr viel größere Regionen erreichen. Gut, mit größerer Fläche sind es auch mehr Leute, die dann irgendwie Bandbreite haben wollen, aber es ist für die Versorgung auf dem Land trotzdem ein Gewinn, denn überall Glasfaser hinzulegen ist ein sehr teures Vergnügen und es gibt immer noch schwarze Flecken auf der Karte in Deutschland, wo die Leute eben nur ISDN bekommen. Und ISDN mit seinen 64 Kilobit ist eigentlich nicht mehr internettauglich, wo auf den Webseiten schon so viele Bilder sind und wo so viel an Inhalten alleine übertragen wird, damit die Webseite dargestellt werden kann. JavaScript, Stylesheets und so weiter. Ein einfacher Text ist nicht mehr ein Datenpaket, sondern es sind gleich 20 Datenpakete. Unser Bild, wenn man es nicht entsprechend klein rechnet, weil man ja gewohnt ist, dass das Internet schnell ist, ja, macht man es entsprechend groß. Ja, und die Leute mit ihrem ISDN haben dann so ihre Problemchen. LTE soll also diese Versorgungslücke schließen, funkbasiert. Das GSM-Mobilfunknetz, das D-Netz, folgt dann eben mit den 900 MHz. Dann sind verschiedene andere Funkdienste in den nachfolgenden Frequenzbereichen. Das GSM-E-Netz, also E-Plus und O2, die funken auf 1,8 GHz. Da ist dann auch das schnurlose Telefon, das kommt dann gleich so in diesem Anschlussbereich, deckt. Und UMTS, der Beginn eigentlich der Übertragung von Internet über Mobilfunknetze. Vorher war das ja alles sehr langsam bei GSM. Das waren ja auch nur 9600 Baud. UMTS hat dann immerhin in der ersten Ausbaustufe 386 Kilobit gebracht. Heutzutage UMTS mit HSDPA und Upload HSUDPA macht 7 Mbit und im Upload 1,2 Mbit. Funkt auf dann 2,1 Gigahertz ist also schon ziemlich nah an diesem WLAN-Bereich dran mit den entsprechenden Abschottungsproblemen. Deswegen funkt das eben auch manchmal draußen besser als mitten in der Wohnung. Aber man hat eben auch höhere Leistungen. Ne? So ein Handy hat dann eben auch doch mal gerne seine 2 Watt. Und das ist eine 20-fache Leistung von dem, was das Ding hier abstrahlen kann. 2,4 Gigahertz WLAN ist im Anschluss und schließlich hat man für LTE so in der dann wiederum, wir sind im Dorf angekommen, über die niedrige Frequenz bei 850 MHz oder 800 MHz und wollen es im Dorf weiter verteilen. Da haben sie hier nochmal einen Bereich von 2,6 GHz definiert. WiMAX war auch mal ein Versuch, gibt auch immer wieder Ansätze, diesen Frequenzbereich wieder nutzbar zu machen auf 3,6 GHz und der WLAN-Bereich bei 5 GHz. WLAN mit seinen 2,4 GHz. Schauen wir uns nochmal an, wie das hier mit der Wellenlänge aussieht. 300.000 Meter pro Sekunde an Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht durch die 2400 Megahertz. Da fehlt ein M. Sind 125 mm, also 12,5 cm. Viertelwellenstrahler wäre dann irgendwie 3,125 cm groß. Also das hier zum Beispiel von diesem Access Point ist eine Antenne, die größer ist als ein Viertelwellenstrahler und damit auch ein bisschen besseren Gewinn hat als sozusagen die einfachste elektrische Antennenform. Dadurch, dass wir ja auch ein bisschen Praxis machen wollen, hier gleich mal eine Frage in den Raum gestellt. Ist ja schön, dass das alles so schön klein handlich ist. Warum hat denn zum Beispiel Feuerwehr oder Polizei so lange Antennen auf dem Auto drauf? Im Prinzip kann man sich es anhand der Formel herleiten. Aber ich will ja die Zuhörer auch ein bisschen motivieren. Die liegen kurz unterhalb des Radiobereichs, dieser BOS-Bereich. Also sagen wir mal nicht 88 MHz, sondern 80 MHz. Und Frequenz mal Wellenlänge ist Dichtgeschwindigkeit. Also fangen wir an zu rechnen. 300.000 durch, was hatten wir gesagt, ungefähr 85 Megahertz, 85.000 Kilohertz sind 3,5 Meter von der Wellenlänge her. Und wenn die jetzt irgendwie so einen Viertelwellenstrahler haben, dann ist so ein Viertelwellenstrahler immerhin noch so seine 88 cm lang. Deswegen sind diese Antennen entsprechend lang. Oder auch die Radioantenne am Auto. 2,4 GHz. Wir haben in diesem Band sehr viel weitere WLAN-Nutzer. Heutzutage hat fast jeder, wir sind inzwischen glaube ich bei 90% der Bevölkerung, die Internet zu Hause haben. Wenn man Internet bestellt, dann kriegt man häufig auch einen Router hinterhergeschmissen. Dieser Router hat oftmals WLAN und das ist auch sinnvoll, weil man hat oftmals eben auch ein Notebook oder so ein kleines, hübsches, portable Device. Und die buchen sich halt über WLAN ein. Und da sieht man heutzutage trotz der geringen Sendeleistung unheimlich viele Netze. Ja, also wenn ich hier jetzt gerade mal auf diesem Notebook schaue, was ich an Netzen habe, ja, 1, 2, 3, 4, 5 sehe ich weitere Netze. 6, 7, 8, 9, 10, ja, 25 oder so werden das sein. Ja. Wir haben hier über die Straße hinweg eine gesamte Gebäudefront und ja, es ist ein volles Band. Und weil das so ein volles Band ist, ist das zwar, um Nutzer zu erreichen, okay, aber um Daten zuverlässig hinzu transportieren, ein bisschen voll. Da ist 5 Gigahertz sinnvoller. Wir haben andere Nutzungen. Es gibt so Videoübertragungs- und Schnittsysteme, die auch im analogen Verfahren einfach auf 2,4 Gigahertz arbeiten. Babyphones habe ich schon gesehen. Mikrowellenherde, ja, die waren schon immer da und werden es auch immer bleiben. Klassische ISM-Anwendung. Der Amateurfunk ist auch im unteren Bereich von 2,4 Gigahertz Band noch aktiv, auch mit anderen Sendeleistungen. Oft gesagt, jetzt wiederholt, Eigenschaften der Frequenzen ab einem Gigahertz. Wir haben hier die Eigenschaft, dass es sich an dem Hügel zum Beispiel reflektiert bzw. gedämpft wird, an der Wand reflektiert. Wenn wir Reflektionen haben, haben wir Mehrwegausbreitungen. Der Access Point da hinten zum Beispiel am anderen Ende des Raums, der wird sicherlich genauso hier an der Wand wie hier reflektieren. Das heißt, wenn man hier wieder sitzt, kriegt man die Signale von WLAN über diese Strecke von da hinten direkt. Signale können sich auf diese Art und Weise übrigens auch auslöschen. Kennt man, naja, ja, letztlich Wellenspielen am Teich, so mit Gegenwellen erzeugen und nehme ich einen Wellenberg und noch einen Wellenberg, dann hat sich das aufgebäumt, dann habe ich einen besseren WLAN-Empfang. Habe ich aber ein Wellental, das genauso stark ist wie der Wellenberg, dann löscht sich das wieder aus. Dann habe ich plötzlich keinen Empfang. Dann sollte ich vielleicht einfach ein paar Zentimeter daneben gehen, dann habe ich vielleicht wieder einen besseren Empfang. Bei diesen Frequenzen hier im Zentimeterbereich durchaus wirkungsvoll. Vom Autoradio kennt man das manchmal auch. Gut, das ist jetzt nicht Gigahertz, aber dort haben wir auch Abschottungseffekte und Reflexionen. Da kann es mal sein, dass man irgendwie vor einem großen Haus steht und das rauscht nur und dann rollt man irgendwie 1,5 Meter weiter und dann ist der Empfang wieder gut. Wenn wir sehen, dass Wellen sich auslöschen können und aus einem Wellenberg und einem Wellental plötzlich so null wird, dann ist die Idee nicht weit hergeholt, dass ich einfach eine zweite Antenne in einem anderen Abstand nehme. Das Verfahren macht man sich heutzutage auch zunutze. Auch dieser Access Point hier, das nennt sich dann Diversity. Man empfängt das Signal auf zwei Wegen und kann so noch heraus oder ja quasi diesen Wellen, diese Nullnivellierung wieder kompensieren, weil man nochmal eine Welle über einen anderen Weg erhalten hat. Allerdings sorgt so eine Mehrwegausbreitung auch dafür, dass wir unterschiedliche Signallaufzeiten haben. Wenn ich nahe am Access Point bin, dann ist, obwohl sich das in Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, wie wir gesehen haben, trotzdem das Signal auf dem direkten Weg schneller da, als wenn das hier dreimal im Dreieck springt. Somit kann die 1, die ich vorher übertragen habe, vielleicht dann auch noch irgendwie ein paar Mikrosekunden später nochmal auftauchen. Das kann zu Problemen führen. Früher sagte man, das ist aber echt Mist auf diesen Frequenzen. Heute ist man mathematisch so weit, dass man das als Vorteil bezeichnet, weil man entsprechende Formeln gefunden hat und Kodierungsverfahren gefunden hat, damit, wenn man sozusagen die 0 oder 1 verpasst hat, weil gerade eine Störung da war, weil eine Barke, eine Funkbarke von einem anderen Access Point das überlagert hat und das Signal ist wieder zu Ende, dass ich dann nochmal die Möglichkeit habe, diese vielleicht auch etwas schwächere 0 oder 1 durch die Reflexion nochmal wahrzunehmen und den Verlust, den ich vorher hatte, zu kompensieren. Ich muss nur wieder erkennen, dass es sozusagen diese 0 war. Und somit ist die Mehrwegausbreitung, die wir auf diesen Frequenzen bedingt durch die Reflexion haben, oft auch ein Segen und nicht nur ein Fluch. Ab 1 Gigahertz haben wir das Problem, dass wir durch Wände schwerer durchkommen, dass Sichtverbindung immer wichtiger wird, dass die Funkfelddämpfung größer ist, hatten wir auch schon angesprochen. Das bedeutet für die Wahl der Frequenz für Nutzerzugang, für so einen WLAN-Access Point, den wir eben hier aufgebaut haben, da ist die Wahl besser auf 2,4 GHz als auf 5 GHz, weil ich bin ja vielleicht im Haus gegenüber in meiner Wohnung, sehe den Access Point, wenn ich jetzt auf der doppelten Frequenz bin und die Abschottungseffekte größer sind, dann würde ich vielleicht mich nicht mehr in diesen Access Point einbuchen können. Das hier nochmal als rhetorische Frage in den Raum gestellt. Es ist keine Legende, dass wenn ich einen Vertrag mit einem E-Plus- oder O2-Anbieter, also einem E-Netz-Anbieter im GSM-Bereich abgeschlossen habe, dass da meine Abdeckung vom Handybereich deutlich schlechter ist als bei Vodafone oder bei der Telekom. Das liegt darin begründet, dass die 1800 MHz Frequenz das doppelt so hoch ist wie das D-Netz mit 900 MHz. Also komme ich nur halb so weit bei gleicher Leistung. Wenn wir uns die Verhältnisse auf dem Land angucken, fühlt man sich darin auch bestätigt. Hier in der Stadt sind inzwischen so viele Funkzellen aufgebaut, man hat da immer irgendwie Empfang und hört auch mehrere Zellen gleichzeitig. Auf dem Land ist das anders. Und da freut man sich oft, dass man eben ein 900 MHz Handy, also einen Vertrag mit der Telekom oder Vodafone abgeschlossen hat, weil hier ich noch telefonieren kann, während ich im 1800er Band ja, das Signal so schlecht ist, dass mein Handy sich nicht mal mehr einbuchen kann. Für unser WLAN-Projekt, 2,4 GHz haben wir gerade angeschaut. Gucken wir jetzt noch das 5 GHz Band genauer an. Es ist da sehr viel weniger los. Das werden wir auch nachher nochmal sehen. Wir haben da so einen kleinen Netzwerk-Analyzer, mit dem man sich die Funkverhältnisse, wir haben ja keine Antenne dafür, keine Augen dafür, aber auf dem Computer darstellen lassen kann, in so einem Diagramm, was da eigentlich so alles rumspukt, auch neben WLAN. Auch so eine Mikrowelle kann man visualisieren und im 5 GHz Bereich ist da ziemlich wenig. Deswegen für Richtfunkstrecken und hohe Zuverlässigkeit sehr gut geeignet. Übrigens auch für die Paranoika unter euch, die sagen, ich habe da so einen Access Point in der Wohnung, ich will aber schon nicht mehr, dass mein Nachbar das so richtig mitbekommt. Kleine Leistung, klar, hört man immer weniger, aber höhere Frequenz, eben auch deutlich mehr Abschottung. Freifelddämpfung alleine schon bei gleicher Leistung, halbe Strecke und höhere Abschottung in Wänden. Ich habe meinen Access Point auf 5 GHz laufen, nicht aus paranoischen Gründen, sondern weil ich 5 GHz eben gerne nutze, denn das Band ist nicht so voll zu Hause. Und habe aber, weil ich nicht so viel Leistung verbraten will, ich halte mich in der Regel halt im Wohnzimmer auf, die Leistung relativ runtergedreht. Ja, und dann dachte ich neulich mal, jetzt gehst du aber mal in die Küche, weil dann machst du noch mal kurz was fertig und du hast das eilig und ich möchte auch noch was essen. Und dann saß ich da in der Küche und dachte, verdammt noch mal, ich muss die Sendeleistung hochdrehen. Und das hatte ich aber mit meinem mobilen Device hier, das nur auf 2,4 GHz senden kann, nicht, weil dort habe ich sozusagen den Access Point, der auch noch auf der anderen Frequenz sendet, noch sehr gut gehört. Somit habe ich das eigentlich gar nie festgestellt. Ich habe noch einen weiteren Punkt gerade angesprochen nebenbei. Es gibt immer noch, auch heute, Geräte, die eben noch nicht 5 GHz senden können. Deswegen macht man Nutzerzugang natürlich auf 2,4 GHz, weil es alle können. So, das war jetzt viel Theorie. Und nun tauchen wir noch ein bisschen weiter ab. Jetzt haben wir da so irgendwie diesen Funkbereich, der irgendwas irgendwie mit irgendwelchen Leistungen stark oder schwach und abhängig von irgendwelchen Antennen übertragen kann oder nicht. Wir haben jetzt genügend Signal in unserer Theorie. Jetzt müssen wir das irgendwie übertragen. Dafür gibt es Modulationsverfahren, ja? Also Software, die die Sendeeinheit so beackert, dass ich hier Nullen und Einsen übertragen kann und auch noch Fehlerkorrekturverfahren habe. Und dann diese Daten so übertrage, dass es nicht nur sequenziell, also hier ist mein A und hier ist das B, sondern gleich nebeneinander auf der Frequenz in dem Frequenzband übertrage. Am Anfang wurde ein Verfahren in 802.11b als Standard definiert. Das nennt sich Direct Spread Spectrum, DSSS. Hatte 22 MHz Bandbreite, wird heutzutage kaum mehr genutzt, nur noch im Kompatibilitätsmodus. Man hat einen technischen Kniff gemacht, um Schutz vor Störungen zu haben. Wenn ich nur ein kleines Signal habe mit einer bestimmten Bandbreite, also so Megahertz Bandbreite, und jetzt ist da jemand genau auf derselben Frequenz, oder ja, so daneben und genauso stark, dann kriege ich nur noch die Hälfte an Daten mit. Und mit DSSS ist man hergekommen und hat sozusagen diese Leistung auf ein ganzes Spektrum verteilt, deswegen Spread-Spektrum. Und wenn ich jetzt hier noch eine andere Störung habe, dann ist deutlich weniger an Daten kaputt gegangen. Das heißt, ich kann vielleicht noch, wenn ich entsprechende Codierungsverfahren habe, dieses Signal rekonstruieren und ich muss dieses Paket dann nicht nochmal übertragen. Es war eine einfache Möglichkeit, technisch die Leistung sozusagen auf ein komplettes Frequenzband zu übertragen. Mit 802.11g, das war 802.11b als Standard. Bei 802.11g wurde das Verfahren OFDM gewählt. Ja, das habe ich da vorne auch auf der Tafel notiert. Auch bei dem nachfolgenden A-Standard für 5 GHz, G wurde eigentlich erstmal für 2,4 GHz spezifiziert. H ist wiederum der in Europa genutzte, von den Anforderungen her, Standard, der dem A entspricht, aber ein bisschen schärfer ist. Da hat man gesagt, wir machen eine andere Modulationsart und die heißt OFDM. OFDM, das ist das Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Wir wollen eine Bandbreite von 20 MHz nutzen, also von unserem Spektrum 2,4 GHz bis 2,45, wie wir vorher gelesen haben, XX GHz. Da wollen wir uns jetzt hier auf eine Frequenz setzen und 20 MHz nutzen. Ja, wir kriegen hier bei zwischen 2,4 und 2,45 eigentlich so 2,5 von diesen Nutzern nebeneinander unter. 20 MHz mal 2,5. Damit kommen wir eben auf 50 MHz, also 2,4 bis 2,45 GHz. So, dieses 20 MHz Spektrum, das ist jetzt nicht ein einfaches, breites Signal, sondern wir haben hier lauter kleine Sendefrequenzen nebeneinander aufgebaut und die stehen in einem bestimmten Abstand hier zueinander, also mit ein paar Kilohertz. Das sind mehr als 60 Träger, die da nebeneinander stehen und jeder dieser einzelnen Frequenzen wird, also hier haben wir eine Frequenz und hier haben wir ein Signal, eine Sinuskurve draufgelegt, die kann springen. Das ist dann ein phasenmoduliertes Signal und bei so einer Welle wiederum kann ich sehen, na, das ist 0 oder das ist 1. Ich kann aber auch eine Abschätzung machen, ob das jetzt gerade so 0 absteigend oder 0 aufsteigend ist. Je nachdem, wie häufig ich sozusagen nachgucke. Und so kann ich, je häufiger ich solche Phasensprünge mache, je mehr Information kodieren. 1 Bit, 4 Bit, 8 Bit, 16 Bit und so weiter. Und so wird, das nennt man dann QAM, es ist ein Verfahren, wo ich diese Sprünge mir anschaue auf einem so einem Träger. Diese Träger habe ich nebeneinander gesetzt, im passenden Abstand und daraus wird dieses UFDM-Format. Damit kriege ich auf 20 MHz Bandbreite, vorausgesetzt, das Signal ist stark genug, also wir haben wenig Fehler beim Erkennen, großer Signal-Rauschabstand, genügend Leistung, bekomme ich 54 Mbit übertragen. Ist meine Leistung zu schwach, also habe ich nur 10 dB Signal-Rauschabstand, dann verringere ich, also sagt dem AP, ich kann nicht so viel, ne? Ich nehme dann 54, nicht 54 Mbit, sondern zum Beispiel nur 24 Mbit oder nur 6 Mbit. Das heißt, ich mache hier nicht mehr 64 Phasensprünge, sondern ich mache nur noch 4 Phasensprünge. Damit muss ich nicht mehr alle paar Mikrosekunden entscheiden, ob sich das jetzt in eine 0 oder eine 1 kippen wird auf dieser Sinuskurve und habe damit Zeit gewonnen, das Signal besser zu dekodieren. Ja, und dann hat man irgendwann gesagt, 54 Mbit, das ist aber arg langsam. So ein Ethernet hat ja 100 Mbit und die Leute, die wollen, dass das irgendwie genauso schnell wird. Ja, sagten die Entwickler, kein Problem, dann nehmen wir da einfach das Signal, machen das doppelt so breit, 40 MHz. Und hat einen Standard definiert, der dann 802.11n heißt. Damit haben wir dann 104 Mbit. Allerdings benutzen wir jetzt von den 50 MHz, die wir zur Verfügung haben im 2,4 GHz Bereich, schon alleine 40 MHz durch unser Signal. Wir haben vorher gesehen, dass hier 25 WLANs auch noch in der Region sind, wenn die das auch alle machen. Dann brauche ich hier schon sehr gute Pegel, Signalpegel, damit mich die anderen nicht stören und ich meine Nullen und Einsen immer noch dekodieren kann. Das heißt, in einer Region, wo sehr viel los ist, werde ich auch meine 104 Mbit nicht erreichen. Auf 5 GHz vielleicht eher, weil da nicht so viele Leute sind und weil das Signal ja schneller schwächer wird, sodass ich die dann auch gar nicht mehr höre, wenn sie drei Ecken weiter sind. Damit nicht genug, das war die Theorie von vor 3 Jahren. Mittlerweile hat man Access Points gebaut, die nicht nur 2 Antennen haben, sondern die haben dann irgendwie noch eine dritte oder eine vierte. Und man macht dann MIMO. Mit MIMO kann ich wiederum sagen, ja, also Das eine Signal höre ich in der senkrechten Richtung und das andere höre ich in der horizontalen Richtung. Also habe ich doppelten Datenkanal. Und vielleicht schicke ich noch eins schräg raus. Und ja, damit kann ich meine Bitrate noch weiter erhöhen. Aber irgendwann ist dann ja auch wirklich Schluss. Aber das ist deutlich mehr als das, was man früher so gelernt hat bezüglich Abtastraten. Man geht immer davon aus, wenn ich zum Beispiel ein Megabit an Daten übertragen möchte, dann brauche ich auch ein Megahertz an Bandbreite. Man könnte jetzt meinen, die Physik sei durch solche Verfahren ad absurdum geführt worden. Nee, das ist sie nicht. Aber wir müssen hier mit deutlich mehr Leistungen arbeiten und sozusagen auch mit mehreren nebeneinander gestellten Empfängern. Erwähnenswert ist auch noch auf 2,4 Gigahertz, ich habe es hier vorher gezeichnet, Bereich erstreckt sich halt über 50 Megahertz. So ein Signal ist 20 Megahertz breit, aber wir haben ja vielleicht gehört, dass so ein Access Point zum Einstellen Kanäle hat. Kanal 1, 2, 3, 4, 5 bis in Europa 13. Übrigens in Amerika nur bis 11. Manche WLAN-Karten aus Direktimporten können auch nur bis Kanal 11. In irgendeinem anderen Land, da gibt es noch den Kanal 14. Ich glaube, in Japan war das. Das lassen wir aber außen vor. Also wir haben 13 Kanäle. Wie passt denn das zusammen? Ja, das passt so zusammen, dass man gesagt hat, ein Kanal ist 5 Megahertz breit. 5 Megahertz, aber wir haben ein 20 Megahertz breites Signal. Naja, wir haben somit ein Raster, 5 Megahertz mit den Kanälen und legen da unser Band drauf, so wie es uns gerade behagt. Somit kann ich mich vielleicht auch noch, wenn ich hier so ein Signal habe, das einerseits hier 20 Megahertz einnimmt und hier 20 Megahertz, da wären ja dann bei 50 Megahertz 20, 20, eigentlich nur noch 10 übrig. Ja, aber wenn ich mich jetzt hier mit meinem Signal einfach so reinlege, aufgrund des Kanalrasters, also hier zwei Kanäle drunter und hier, dann ja, habe ich zumindest mal einen großen Teil, der störungsfrei ist und bekomme damit dann immer noch ganz ordentliche Bitraten übertragen. Jetzt kann ich mich hinsetzen und sagen, ich plane das, weil ich habe ja nicht viele Nachbarn, ne, dann bin ich halt immer auf derselben Frequenz. Bei 25 Nachbarn kann man es überhaupt nicht mehr planen. Also als wir hier angefangen haben mit unserer WLAN-Versorgung beim InBerlin, da waren wir so gut wie die Einzigen. Ja, da haben wir sozusagen gedacht, ach, wir sind hier immer auf Kanal 1 und 11, haben genügend Abstand voneinander. Das ist alles super. Und heute, bei 25 Netzen ringsherum, ist gar nichts mehr planbar. Also da würde man fast besser fahren mit automatischer Kanalwahl, weil wenn ich auf dem Kanal 1 bin und alle sind auf dem Kanal 1, ja, oder ziemlich viele wären auf dem 1er, dann würde mein Netz schlechter funktionieren, als wenn mein Access Point einfach gucken würde, wo passt es denn am besten. Wir wenden uns jetzt gleich zum besseren Verständnis des gerade Erlernten, dem Praxisteil zu mit einem Network Analyzer, den wir hier mitgebracht haben. Dieser Network Analyzer zeigt dieses Spektrum, so wie wir es gerade auf der letzten Folie gesehen haben, und lässt erahnen, was hier eigentlich auf den Frequenzen alles los ist. Nach dieser vielen Theorie wenden wir uns jetzt der regelmäßigen Nutzbarkeit dieser Infrastruktur zu. Die Grundbegriffe hierzu sind: Ich habe einen Access Point. Dieser Access Point, der sendet in einem Datenpaket regelmäßig alle 100 Millisekunden aus, wer er ist und welche Bitraten er kann, ja, ob er auch 20 MHz oder auch 40 MHz nach 802.11n kann, ob er auf bestimmte Verschlüsselung besteht oder ob es ein offener Access Point ist. Das ist alles in dieser Barke drin. Und wir haben einen Nutzer, eine Station, STA wird das auch in der Regel abgekürzt, der bucht sich in diesen Access Point ein. Auch wieder Pakete, die dafür sorgen, dass die Karte dem Access Point sagt, hallo, hier bin ich und ich kann folgende Bitraten, ja, ich unterstütze meinetwegen 40 Megahertz breite Kanäle gar nicht. Sagt der Access Point, ja prima, aber wir reden trotzdem miteinander. Er könnte auch sagen, nee, machen wir nicht, weil damit ziehen wir die ganze Datenrate für die anderen Nutzer in den Keller. So etwas kann man dann am Access Point entsprechend konfigurieren. Der bucht sich also hier ein und ist dann eingebucht, muss ab und zu mal auch wieder Hallo sagen, damit der Access Point weiß, dass der Client noch da ist. Und wenn ich jetzt nicht nur einen Access Point habe, sondern mehrere, um meinen Raum besser ausleuchten zu können, damit ich überall Empfang habe oder damit ich überall gute Datenraten bekomme, dann stelle ich mehrere dieser Access Points auf und gebe ihnen denselben Namen, aber selbstverständlich unterschiedliche Frequenzen. Die WLAN-Karte, und auch das hat einen Einfluss auf die Bitrate, die guckt permanent, ob es noch andere Access Points in der Gegend gibt. Sprich, die macht einen Kanalwechsel. Das kostet auch Zeit. Und sobald sie dann sieht, Mensch, ich komme hier in einen Bereich rein, wo ein anderer Access Point viel stärker ist, dann wird dieser Access Point genommen. Man sendet wieder ein Frame zu dem alten Access Point, Disassoziation, ich bin nicht mehr da. Dann kümmert sich der IP auch nicht mehr um einen. Ist auf der neuen Frequenz, sagt dem neuen Access Point Hallo und bucht sich hier ein. Das geht relativ schnell. Es geht sehr schnell eben bei Netzen, wo keine Verschlüsselung ist. In Netzen, wo ich Verschlüsselung habe, da kennt mich mein neuer AP noch gar nicht. Und der AP, der weiß noch gar nicht, dass ich eigentlich von dem anderen komme und autorisiert war. Das heißt, da muss ich dann nochmal sowas wie Hallo, hier bin ich und das ist mein Passwort aushandeln. Das macht die WLAN-Karte, da muss ich mich nicht drum kümmern, aber es kostet Zeit. Allerdings merkt der Access Point sich das auch, wenn ich also wieder zu einem anderen zurückroome und wieder zu dem anderen wieder hinroome, dann sagt er, oh, den kenne ich, mit dem habe ich schon gesprochen und dann geht das Roaming, also das Auswählen des stärkeren Access Points auch deutlich schneller. Unverschlüsselte Netze sind sehr einfach aufzubauen. Ja, Access Point anschließen, kann ich loslegen. Muss keine Passwörter eingeben, habe aber ein großes Risiko. Ein Risiko, das man nicht eingehen will. Wenn ich zu Hause einen Access Point betreibe, dann soll der verschlüsselt sein. Nicht deswegen, weil ich der Meinung bin, dass mein Netz, das ich so teuer bezahle, ist ja nicht mehr teuer, nicht von jemand anderem genutzt werden sollte. Ja, vielleicht will ich doch, dass es von anderen genutzt wird, aber ich meine, das soll wohl überlegt sein, denn wenn aus meinem Netz heraus irgendetwas passiert an Aktionen, die zu Schwierigkeiten führen könnten, wenn zum Beispiel jemand Musikstücke über meinen Internetzugang saugt und vor allem auch verteilt, ja, dann kommt irgendwann so ein Rechteverwerter daher und sagt, ich war das. Und ich sage, das war ich aber gar nicht. Und dann sagen die, ja, das ist aber uns egal, wir brauchen einen Verantwortlichen, dieser Schaden ist ja entstanden und macht mich auf jeden Fall haftbar, weil ich sozusagen hier der Störer bin. Und ich weiß vielleicht nicht, wer das jetzt gemacht hat, dann kann ich von dem nicht das Geld wiederholen. Und wenn das mal 10.000 Euro sind, dann ist das teures Lehrgeld. Und deswegen rate ich dazu, verschlüsseln. Und wenn man Netze mit jemandem teilt, wenn man Community macht, dann sollte man sich die Freunde eben aussuchen. Es gab einen Verschlüsselungsstandard, den man in die WLAN-Karten eingebaut hat, WEP-Verschlüsselung. Die WEP-Verschlüsselung gilt heutzutage als unsicher. Das ist knackbar, da sind diverse Angriffe drauf gefahren worden. Übrigens war das ein Versuch der Industrie und nicht eines Standardisierungsgremiums, dass das Problem mit der Verschlüsselung oder Nichtverschlüsselung, also mit dem Klartext auf dem Funklayer, versucht hat anzugehen. Also es waren die Stimmen da, die sagten, wir brauchen aber Privatsphäre. Ja? Es gab auch noch kein Gremium, das einen Standard geschaffen hat. Also sind manche Kartenhersteller hergegangen, haben irgendwie ein paar Mathematiker mit dazu geholt und gesagt, wir brauchen da irgendeinen Standard. Und dann haben sie WEP gebaut und sagten andere Kartenhersteller, also das ist ja eine gute Idee, das mit dem WEP, das machen wir auch. Gucken auch, dass wir dazu kompatibel sind. Und dann hat sich das verbreitet, noch bevor Gremien einen Standard dazu haben entwickeln können. Das Design ist nicht schlecht, aber es sind diverse Angriffsvektoren hier erfolgreich, sodass man die guten Ideen genommen hat vom WEP-Standard und die schlechten ausgemerzt hat und durch bessere Verfahren ersetzt hat. Also zum Beispiel regelmäßiger Schlüsseltausch, keine statischen Schlüssel. Und das wurde dann eben zu WPA, beziehungsweise in einem neuen, verbesserten Standard WPA 2. Dieser Standard heißt dann eben auch 802.11, 11 wieder für aus dem WLAN-Bereich kommt, I. WPA 2 kennt zwei Betriebsmodi. Der eine, den man normalerweise zu Hause nutzt und auf seinem DSL-Router einträgt, das ist ein Pre-Shared Key. Da muss man keinen Nutzernamen eingeben, sondern man versucht sich einzubuchen. Und dann fragt der Access Point, was hast du denn für ein Passwort? Dann gibt man das Passwort ein und dann ist man drin im Netz. Ein Verschlüsselungsstandards wurde bei WPA, damals TKIP, empfohlen. TKIP hat man eher für den WLAN-Standard entwickelt. AES mit sogenannten Blockchiffren kam dann später als der eigentlich empfohlene Standard mit hinzu. Denn AES, der Advanced Encryption Standard, das ist ein Verschlüsselungsverfahren mit einer sehr hohen Qualität an Verschlüsselung. Das gilt in den USA immer noch als Government Strength, also auch für Regierungen nutzbar. Ganz spannend dabei ist, dass dieses Verfahren nicht hinter verschlossenen Türen entwickelt wurde, sondern unter Kryptologen und sozusagen in einem Wettbewerb, wer das beste Verfahren entwickelt, dargestellt wurde. Und dann hat man eben die Kryptologen haben dann immer versucht, die Verfahren der anderen zu knacken. Ja? Und das ist übrig geblieben. Da hat man gesagt, das ist das Beste. Und AES ist also der empfohlene Part von WPA 2. So ein Pre-Shared Key, ein Passwort für alle, ist für zu Hause okay. Und wenn ich mal einen Kumpel hatte, der mich besucht hat und nachher kann ich den Kumpel nicht mehr leiden, dann gehe ich her und setze mein Passwort neu und alles ist gut. Übertragen wir das auf eine Firma mit 30 Mitarbeitern. Die Firma hat sich mit einem überworfen. Plötzlich muss sie das Passwort für alle ändern. Dann kommt ein Kunde zu der Firma, der sagt, ich möchte da mal kurz noch was präsentieren, klappt sein Notebook auf, wie ist denn das Passwort? Sagt der Abteilungsleiter, ja, das ist das Passwort. Und nachher so in der Revision, kommt der Chef daher und sagt, wie können Sie nur das Passwort rausgeben? Ja, das ist viel zu gefährlich, also müssen wir das Passwort wechseln und allen 30 Mitarbeitern Bescheid sagen, dass heute wieder ein neues Passwort gilt. Das ist ein bisschen schwierig, wenn die Mitarbeiter ihr Notebook morgens aufklappen, sich ins WLAN einbuchen wollen und nicht reinkommen, weil das Passwort schon verändert ist. Damit können sie auch nicht ihre Mail lesen mit der Information, wo das neue Passwort ist. Ja? Henne- und Ei-Problem. In einem Unternehmensumfeld, deswegen heißt das Ding auch WPA 2 Enterprise, hat man einen bestehenden Standard 8021X, der für Authentication entwickelt wurde, an Switches. Einen Switch haben wir jetzt nicht stehen, aber eben so ein Netzwerkdingens mit vielen Ports. Wurde als Sicherheitsstandard definiert, wo man gerade in öffentlichen Räumen zum Beispiel sagen kann, ja, ich gehe da jetzt mit meinem Notebook rein und habe Internet. Toll. Und wenn ich jetzt aber als jemand herkomme, der sozusagen Nutzername und Passwort hat, dann kann ich mich da an diesem Port authentikaten und bin in einem vertrauenswürdigen Netz, vielleicht im Intranet. Ne? Diesen Standard gab es und diesen Standard hat man hier für WPA 2 entsprechend erweitert. Das heißt, ich kann mich hier in meinen Access Point einbuchen und der Access Point fragt, na, was ist denn dein Nutzername und dein Passwort? Dann gebe ich das ein und der Access Point sagt, ja, selber kann ich sowieso nicht entscheiden, sonst müssten wir ja wieder die ganzen Access Points warten. Ich frage einen Autorisierungsserver. Radius ist so das Standardprotokoll dafür. Ein Server, der die ganze Datenbank mit den Nutzern hat und der sagt nachher nur, ja, die Credentials waren richtig oder die waren falsch. Das Passwort geht nicht im Klartext übers Netz, das wird auch nochmal verschlüsselt. Und somit haben wir die WLAN-Verschlüsselung und nochmal eine Verschlüsselung von dem Passwort, das hier übertragen wird. Und damit erreichen wir ein sehr hohes Sicherheitsniveau. WPA 2 Enterprise ist ein zu großer Aufwand eigentlich für zu Hause, ne? Weil wenn irgendwie das Ding von einem bis drei Leute benutzt wird, dann kann man auf seine Passwörter selber aufpassen oder auch mal wechseln, das ist dann kein Aufriss. In großen Netzen will man WPA 2 Enterprise haben. Das wird auch hier der Standard für das KiezLAN sein, damit wir gute Verschlüsselung haben, um die Privatsphäre der einzelnen Nutzer gegeneinander zu schützen, im Gegensatz zum offenen WLAN, wo jeder mitlesen kann. Und zum anderen ein Autorisierungsverfahren haben, um Nutzern, zum Beispiel die vom InBerlin oder andere, die Internetdienste eingekauft haben, hier zu autorisieren und ihnen bequem den Zugang zum Internet zu ermöglichen. Für unser WLAN-basiertes Netz mit Nutzerzugang zu diesem Netz und Konnektivität in Richtung Internet oder auch zu anderen KiezLAN-Nutzern. Da haben wir einen Access Point, in dem man sich einbucht. Die Daten werden übertragen über eine Richtfunkstrecke. Das hatten wir vorher behandelt, wie der Richtfunk funktioniert, dass man eher auf 5 GHz geht, dass man das als dezidierte Strecke am besten macht, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Unser Netz, das wir vor vielen Jahren in Berlin aufgebaut haben, da können wir mal zurückblicken, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Schlecht gelaufen, finde ich, ist, dass wir damals sagten, naja, es gibt ja so VPN-Protokolle, mit denen man sich autorisieren kann. Wir brauchen also keine Verschlüsselung. Das Netz ist offen, jeder sieht sofort, ich kann mich einbuchen, das ist auch eine Einladung. Man muss nicht draufschreiben, dies ist nicht verboten oder so, sondern ein offenes Netz, es ist wie eine offene Tür, die lädt ein zum Reingehen. Wenn man auf der anderen Seite im Bereich von Datensicherheit unterwegs ist und den Leuten erklären will, aufpoppende Fenster, die warnen, ja, die klickt man nicht einfach weg, sondern liest sie durch. Und wenn man ihnen sagt, wähle gute Passwörter, dann kann man nicht auf der anderen Seite sagen, nimm folgendes unverschlüsseltes Netz und transportiere da einfach deine privaten Daten drüber. Ne? Das ist ein falscher Ansatz. Deswegen wenn wir ein Netz bauen, dann müssen wir auch einen guten Sicherheitsstandard garantieren. Wir wollen also verschlüsseln, müssen auf andere Art und Weise den Nutzern dieses Netzes signalisieren, dass das Nutzen des Netzes, das Einbuchen und Passwort eingeben, gewünscht ist. Ja? Man kann die Vorbehalte auch verstehen, dass die Nutzer sagen, ja, wenn ich da jetzt so in ein verschlüsseltes Netz einbuche und da Nutzername und Passwort eingebe, wird das hier vielleicht böse ausgelegt, weil das ist nicht mein Netz. Also irgendwie muss ich einladen, dieses Netz zu nutzen. Kommen wir gleich zu. Gut ist gelaufen, dass wir die Strecken von Hand designt haben, nicht auf automatisch konfigurierende Netze gesetzt haben. Damit hatten wir eine sehr gute Stabilität zu den Punkten, wo die Leute wohnen. Das war jetzt, glaube ich, ein WLAN-Nutzer, der unverschlüsselt gesurft ist. Und wir haben bestimmte Netzbereiche geroutet, weil wir sagten, die IP-Adressblöcke, die gehören dort und dorthin. Und wir wollen auch nicht den Broadcast-Traffic sehen. Ich will nicht wissen, wenn in dem Haus am Ende der Straße ein Notebook aufgeklappt wird. Privacy, Privatsphäre. Ja? Also ich will hier keine ARP-Requests haben, ich will keine Multicast-Pakete und so sehen. Das soll im Haus da hinten schön für sich bleiben. Teile also im Haus gebridged, Switch dran und so und auf der anderen Seite geroutet. So werden wir das auch mit diesem Netz machen. Aus den Erfahrungen, gut gelaufen, schlecht gelaufen, was kann man besser machen, kommen wir zu der Designfrage, wie dieses KeysLAN funktionieren soll. Die Daten sollen über eine dezidierte Richtfunkstrecke zum Access Point, der den Nutzerzugang liefert oder ermöglicht, geleitet werden. Diese Richtfunkstrecke hat gute Antennen, guten Signalpegel, brüllt nicht in die Welt, sondern nur in die Richtung, die es soll, und zudem machen wir es auch noch verschlüsselt, sodass niemand diese Daten mitlesen kann. Für den Nutzerzugang gilt, er hat nicht nur einen Netzwerknamen, KeysLAN, der verschlüsselt sein soll, um die Privatsphäre zu garantieren und gleichzeitig die Authentication, also Nutzeranmeldung, Nutzername, Passwort zu machen. Wir wollen auch noch einen zweiten Netzwerknamen haben. Den haben wir KeysLAN-Info genannt. KeysLAN-Info ist unverschlüsselt und lädt alleine schon durch den Begriff, hier bekomme ich Informationen ein zum Nutzen und Einbuchen. Die Konfiguration dieses Access Points ist aber derart, dass man nur auf eine einzige Webseite surfen kann. Alle Anfragen werden auf diese Webseite, wenn man Surf-Traffic macht, ja, Webbrowser aufmacht, www.google.de eingibt, auf diese Webseite umgeroutet. Außerdem ist die Konfiguration des Access Points, dass die Nutzer auf dem unverschlüsselten Bereich nicht untereinander kommunizieren können. Sie kommen also nur auf diese eine Webseite, auch nicht Nutzer zu A nach Nutzer B über WLAN. Auf der Webseite im unverschlüsselten Netz steht die Dokumentation, dass der Access Point KeysLAN Zugang gestattet mit dem Nutzernamen Gast und dem Passwort KeysLAN. Das ist keine geheime Information, wir schreiben sie auch überall hin. Die Nutzer sollen Verschlüsselung machen. Die Verbindung auch mit einem anderen Gast mit denselben Zugangsdaten ist separat verschlüsselt. Damit ist auch hier die Vertraulichkeit der übermittelten Daten gewährt. Und damit kann man sich innerhalb dieses Keys Netzes bewegen und mit anderen Nutzern Daten austauschen. mit entsprechenden Passwörtern, aber auch ins Internet gehen. Zu den Nutzerpassworten selbst. Wir haben also für jedermann Nutzername Gast, Passwort Kiezlan. Das habe ich gerade genannt. Wenn mehrere Nutzer dieselben Anmeldedaten nutzen, so ist trotzdem die Verschlüsselung zwischen ihrem Notebook und dem Access Point eine separat verschlüsselte Funkstrecke, die niemand anderes mit lauschen kann, denn die Session-Parameter, die innerhalb des Verschlüsselungsprotokolls ausgehandelt wurden, sind nur der WLAN-Karte in Access Point und Notebook bekannt und dringen nie nach außen. Für das Kiezlan gibt es auch den Rubbelcode mit dem entsprechenden Nutzernamen und Passwort, der auf diesem Rubbel, auf dieser Rubbelkarte draufsteht. Und die Teilnehmer des in Berlin e.V. melden sich an mit zeitname@invpn.de und ihrem dazugehörigen Passwort, so wie sie es auch von der Einwahl von zu Hause kennen. Damit sind wir auch schon am Ende. Für das eigentliche Setup, was relativ überschaubar ist, aber jede Menge Background hat, haben wir alleine für den Background, um ihn zu verstehen und die entsprechenden Verfahren auszuwählen, jetzt schon seit mehr als 3,5 Stunden gesprochen. Und dennoch ist es so klar, dass ein Nutzer ohne Vorwissen sich ganz einfach Zugang zu unserem Netz verschaffen kann. Er muss wissen, das Netz heißt Kiezlan. Dort kann ich mich einbuchen mit dem entsprechenden Nutzernamen und Passwort. Und damit, wenn ich es vergessen habe, ich nochmal nachlesen kann, Kiezlan-Info, unverschlüsselt, dort kommt die Webseite, dort steht nochmal alles drauf. Keine zusätzliche Software installieren, einfach Nutzername und Passwort eingeben, so wie es im Betriebssystem programmiert ist und schon kann man loslegen. Nutzerfreundlicher kann man es eigentlich nicht machen. Das ist aber ein Vorschlag. Ja? Wir sind ja letztlich auch diejenigen, die dieses Projekt mitinitiiert haben, aber dieses Projekt darf nicht an den Nutzern vorbeilaufen. Deswegen bringt euch ein, wir können das Netz nur besser machen. Zusammen. Das war's.